das hier auch aufscheint. Und ich möchte das auch in den Überlegungen, die ich jetzt anstelle, einbeziehen. Wir sollten aufpassen, dass wir die älteren Arbeitnehmenden nicht einfach als Opfer sehen, sondern da gibt es auch etwas sehr Widerständiges, das ist meines Erachtens bewahrenswert ist. Es taucht zum Beispiel auf in einem Interview, das mit Rudi Winkler gemacht worden ist. Rudi Winkler ist ja auch ein SPD-Genosse und hat sehr viel gemacht im Bereich Arbeitsmarkt, Fragen, Arbeitslosigkeit etc. Er wurde gefragt, sind denn ältere Angestellte schwieriger zu führen? Und er hat gesagt, ja, das ist anspruchsvoll. Eigenartigerweise hat er das als echte Schwierigkeit so stehen lassen. Oje, die sind schwierig zu führen. Ich denke, wir sollten mitnehmen, dass ältere Arbeitnehmende wohl zum Glück schwieriger zu führen sind. Weil sie halt vielleicht doch ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben und vielleicht manchmal auch in schwierige Konstellationen geraten, wenn dann die Chefin der Chef ein bisschen sehr forsch ist und man auch deswegen sich nicht alles bieten lassen will. Aber das ist doch schon mal eigentlich ein gutes und wichtiges Zeichen und wir sollten nicht in die Logik geraten, dass ältere Arbeitnehmende jetzt noch angepasster werden müssen, damit sie bis zur Pensionierung auch arbeiten können. Das ist so ein bisschen die gefährliche Logik, die hier auch in dieser Aussage aufscheint. Ich habe mir dann erlaubt, im Internet nach Böse und Alter zu googeln, Bilder, und habe ein paar nette Bilder gefunden, die dieses Widerständige auch ausdrücken. Interessanterweise ist auch die Person ganz rechts aufgetaucht bei dieser Google-Suche und ich habe es dann nicht mehr verklemmen können, ihn jetzt hier auch ein Bild zu lassen. Falls jemand nicht weiß, wer das ist, der heißt Herr Schäuble. Ja, also so viel mal als Einstieg. Es gibt etwas in der Geschichte der älteren Arbeitnehmenden, das mit der Erfahrung zu tun hat, mit etwas Widerständigem, das wir, meine ich, bewahren müssen, vielleicht sogar ausbauen und fördern müssen. Nun zur ersten Frage, die im Titel meines Referates steckt, Arbeit und Alter im Kapitalismus, Arbeit im Kapitalismus. Und ich möchte die Ausführung zu diesem Thema Arbeit und Kapitalismus beginnen mit einer Geschichte der Begriffe. Und zwar wird ein Begriff immer wieder gebraucht, der meines Erachtens völlig irreführend ist. Man behauptet nämlich, der Kapitalismus sei eine Arbeitsgesellschaft. Das taucht immer wieder auf. Hier beispielsweise in einer Publikation der deutschen Bundesverwaltung, Hauptsache Arbeit. Da wird dann gesagt, in unserer Gesellschaft drehe sich alles um Arbeit. Auch in der umgekehrten Version wird das dann immer wieder gebracht, die Arbeitsgesellschaft und uns geht jetzt die Arbeit aus, das hört man auch immer wieder. Völlig falsch. Wir leben eben nicht in einer Arbeitsgesellschaft. Eben nicht. Karl Marx hat mal einen Satz formuliert, der auch immer wieder etwa in Diskussionen zitiert wird und den ich sehr interessant finde. Er hat gesagt, die Gesellschaft findet nun mal nicht ihr Gleichgewicht, bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht. Mit anderen Worten, heute dreht sie sich eben nicht um die Sonne der Arbeit. Es geht eben nicht darum, Arbeit gut auszugestalten. Es geht nicht darum, dass wir gute Produkte herstellen können, die nachhaltig sind, die wirklich nützlich sind. Es geht nicht darum zu fördern, dass Menschen in ihrer Arbeit füreinander gut sorgen können, sich gut entwickeln können, sich ständig auch wirklich in ihrer Persönlichkeit entfalten können. All das ist eben nur quasi so vielleicht auch noch möglich, aber es steht eben nicht im Zentrum. Es ist genau umgekehrt, im Kapitalismus dreht sich alles um die sehr heiße und gefährliche Sonne des Kapitals. Das ist die Wirklichkeit. Und die sieht auch entsprechend aus, wenn dann geschaut wird, wie Arbeit im Kapitalismus situiert ist. Sie wird im Wesentlichen der Verwertbarkeit unterworfen für das Kapital. Das ist die zentrale Richtschnur. Das ist sehr direkt so, wenn ich Erwerbsarbeit in der Privatwirtschaft leiste. Da ist es unmittelbar klar. Ich bekomme so lange Arbeit, wie ich irgendwie mittrage, dass Profite hergestellt, Profite erzielt werden können. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann werde ich entlassen. Und wenn ich da zu widerständig bin, werde ich auch entlassen. Und weil Alte ja die Tendenz haben, böse zu werden, haben sie auch eine leichte Gefährdung in dieser Hinsicht.
Indirekt ist das aber auch der Fall bei allen Stellen, die nicht direkt jetzt privatwirtschaftlich situiert sind, also auch im öffentlichen Dienst. Da muss gespart werden, da muss ökonomisiert werden. Da werden solche Dinge getan, gemacht wie in der Spitex, das sogenannte Minütele. Da wird jede Handreichung nur noch nach einem bestimmten Minutenwert bezahlt. Und wenn beispielsweise eine Person stirbt, dann gibt es genau 20 Minuten, werden vergütet für die Information und Unterstützung der Angehörigen. 20 Minuten. Es ist wirklich, ich werde jedes Mal ein bisschen wütend, wenn mir diese Zahl wieder in den Sinn kommt. Also so wird das ausgestaltet und da ist Arbeit, ist entfremdet, ist in Druck, der Verwertung, Kostendruck und so weiter. Und dann gibt es den größten Teil der Arbeit, über 50%, die wird nicht einmal wirklich anerkannt als Arbeit. Die private Care-Arbeit, vor allem getragen von Frauen, die wird ausgeblendet, die nimmt noch gar nicht mehr wahr. In der Ökonomie existiert diese Größe gar nicht. Das vollkommen absurd ist, weil sie selbstverständlich enorm bedeutsam ist. Eben, es sind mehr als 50% aller Arbeitsstunden, die hier geleistet werden. Ja, und es geht ja weiter, Arbeit ist dann auch mit Existenz verknüpft. Also wenn du nicht arbeiten kannst, dann bist du ziemlich rasch in großer Bedrängnis. Arbeit ist verknüpft, aber eben in der abhängigen Form, mit Identität in der Gesellschaft, nicht wirklich im positiven Sinn, sondern im abhängigen Sinn. Wenn du aus dieser Abhängigkeit herausgestoßen wirst, bist du einfach gleich abgewertet. Und was auch sehr schlimm ist, was uns auch immer wieder große Probleme macht, die Arbeitenden werden in Konkurrenz zueinander gestellt, auf den Arbeitsmarkt. Und das ist einer der wichtigen Motoren, beispielsweise für Fremdenfeindlichkeit. Wenn gesagt wird, die Arbeit gehe aus, dann ist das auch eine komische Aussage. Also statistisch lässt sich das nicht erhärten. Ihr seht hier den Erwerbsstatus der Leute in der Schweiz 1995 und 2015. Der hellblaue Schnitt, das sind die abhängigen Erwerbstätigen, der ist gestiegen, der Anteil. Wenn man noch genauer schauen würde, würde man sehen, dass das auch für die Leute, die eigentlich auch abhängig sind, Erwerbslose beispielsweise oder auch Leute in Ausbildung, also es kann keine Rede davon sein, dass die Lohnarbeit zurückgeht und die Arbeit ausgeht, auch nicht die Erwerbsarbeit, das sind falsche Aussagen. Es wird dann immer deutlich, wenn man ja auch darüber spricht, dass wir in Zukunft ein großes Problem haben, werden überhaupt noch genügend Leute zu finden, beispielsweise in der Pflege. Ja, geht hier die Arbeit aus? Nein, natürlich nicht. Nun hat diese Situierung der Arbeit im Kapitalismus sofort auch Widerstand geweckt, von allen Beginn an Widerstand geweckt, und das ist ja der Ursprung unserer Bewegung, der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie, anderer Linksparteien, teilweise auch der Grünlinken, die gesagt haben, das geht nicht, wir müssen uns wehren, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen die Abhängigkeit verringern, und wir müssen Rechte erkämpfen, Löhne, Gesamtarbeitsverträge, Sozialversicherungen und so weiter. Und das hat auch dazu geführt, dass die Menschen auch immer gesagt haben, eigentlich brauchen wir eine Gesellschaft, in der dann wirklich alles um die Arbeit sich dreht, in der es wirklich darum geht, den arbeitenden Menschen, den tätigen Menschen, den Menschen als solchen aufzuwerten und alles so zu organisieren, dass wir als arbeitende, lebende Wesen möglichst gut gefördert werden. Dass man den Kapitalismus vielleicht oder wahrscheinlich dafür auch irgendwann überwinden muss. Möglicherweise sollte das schneller geschehen, als sollten wir nicht mehr allzu lange zuwarten. Nun haben wir, und das macht jetzt die Situation heute schwierig, wir haben meines Erachtens eine große Schlacht verloren in dieser Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, um es mal so klassisch auszudrücken. Ich habe jetzt das mal ein bisschen zugespitzt, ich weiß, das ist zugespitzt, aber vielleicht nicht ganz falsch, auf die Frage entweder 25-Stunden-Woche oder Neoliberalismus. Ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern an die Zeiten, in denen die SP-Frauen gesagt haben, die 25-Stunden-Woche, das ist unsere Vision. Das ist noch nicht so lange her. Und das war auch nicht derart utopisch, wie es im Nachhinein jetzt den Anschein macht. Die Leute in den VW-Werken in Wolfsburg, die haben lange Jahre 28 Stunden gearbeitet in der Woche. Das sind dann noch drei Stündchen über der 25-Stunden-Woche. Also das war irgendwie nicht nur utopisch, sondern so, wir waren irgendwo an der Schwelle, in die Richtung einen Schritt tun zu können. Und das wäre wirklich dann weitaus mehr gewesen als nur eine lineare Arbeitszeitverkürzung. Das hätte bedeutet, dass die Gesellschaft sich ganz anders organisiert, dass die freie Gestaltung, die Freiheit in der persönlichen Gestaltung des eigenen Lebens stark gestiegen wären. Und das hätte auch vor allem dann erlaubt, die private Care-Arbeit ganz neu zu organisieren und, Stichwort Gendergerechtigkeit, hier auch wesentliche Sachen in Bewegung zu bringen. Das wäre nicht automatisch geschehen, aber es ist wohl klar, dass bei einer 25-Stunden-Woche das Verhältnis Männer-Frauen neu ausgehandelt würde, in jeder einzelnen Wohnstube, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Das ist leider nicht geglückt. Stattdessen haben wir den Neoliberalismus bekommen. Und der Neoliberalismus hat ja gestartet mit fulminanten Kämpfen gegen Gewerkschaften, mit Niederlagen leider auch der Gewerkschaften, der arbeitenden Bevölkerung, beispielsweise in den USA oder in England oder in Chile, waren das immer wesentliche erste Schritte. Das hat dann dazu geführt, dass wir statt Arbeitszeitverkürzung Sockelarbeitslosigkeit bekommen haben, über ganze Zeiträume jetzt, und das ist etwas, was die Gesellschaften sehr, sehr belastet, was die arbeitenden Menschen sehr belastet, das erhöht die Konkurrenz zwischen den Arbeitenden sehr stark um die zu wenigen verbleibenden Erwerbsarbeitsstellen. Wir haben Spaltungen bekommen, verstärkte Spaltungen, zum Beispiel zwischen Einheimischen und Migrantinnen und Migranten, das wird ja ständig, geht das weiter, diese Spaltung, oder zwischen Arbeitenden hier und Arbeitenden in China und so weiter, Spaltungen, die auf den Möglichkeiten lasten, sich erfolgreich zu wehren. Das ist für uns immer eine große Belastung, wenn die Bevölkerung, die Lohnabhängigen gespalten sind, dann geht die Energie gegeneinander statt, für einen sozialen Fortschritt nutzbar zu sein. Wir haben starke Zunahme bekommen der Belastungen am Arbeitsplatz. Die Produktivität steigt zwar immer noch an der Arbeit, aber ein guter Teil dieser Steigerung der Produktivität ist der zunehmenden Hetze am Arbeitsplatz zuzuschreiben. Das lastet dann auch auf der einzelnen Biografie jedes einzelnen Menschen stark. Und es hat, das ist der letzte Punkt hier, auch dazu geführt, dass neue Technologien auch immer sofort sehr viele Befürchtungen wecken, dass eben diese Maschinerie gegen die Stellung, gegen die Situation der Arbeitnehmenden noch stärker sich anheizt. Das ist leider noch nicht so weiter. Es ist nicht fertig, diese technologischen Wandlungen. Es ist sogar so, dass wir möglicherweise von einem großen neuen Schub stehen. Auf den möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber einfach ein Beispiel daraus. Das ist eine Karikatur aus der New York Times, die hat im Frühjahr dieses Jahres ein Thema lanciert, stark mitlanciert, das mit Robot Journalism bezeichnet wird, also automatischer Texterstellung im Bereich des Journalismus, der Texterstellung generell, also nicht nur Zeitungen, sondern alle, überall, wo Texte gemacht werden. Ein Beispiel, hier drei Sätze, aus Englisch natürlich, aus einem Quizstand dieser New York Times, und nur einer aus dieser drei Sätze ist von einem Menschen geschrieben. Und wenn ihr den Teil 3 anschaut, da handelt es sich um ein Gedicht, da würde man sagen, ja, das ist von einem Menschen, das ist ja Poesie, falsch, das ist eine Computerpoesie. Teil 2, Satz 2 handelt von Apple, aber genau dieser Teil 2 ist von einem Menschen geschrieben. Und die erste Sequenz über ein Erdbeben ist auch von einem Computerprogramm geschrieben worden. Man hat untersucht, ob Menschen das noch feststellen können, ist es Computer, ist es von einem Menschen. Und das ist nicht mehr möglich. Also je länger, je mehr werdet ihr Zeitungsartikel lesen und gar nicht mehr wissen, ist das von einem Computer geschrieben oder von einem Menschen. Ganz viele Folgen natürlich, vielleicht kann ich euch jetzt ein bisschen, geht die Frage hinein, was das alles bedeutet, für Stellen, für Arbeit, für die Position von Intellektuellen in der Gesellschaft. Ihr seht, da ist noch einmal sehr viel im Kommen, und wenn das unter den Vorzeichen steht, der noch verstärkte Kapitalverwertung, immer noch mehr Druck, um Profite zu erzielen, die selber wieder unter Druck sind, dann löst das an sich ein großes Unbehagen aus. Ja, so viel zur Frage der Arbeit in der Gesellschaft. Das heißt, die die Herausforderung, dass wir Arbeit im Sinne der Arbeitnehmenden schützen, ist nicht gesunken, sondern die ist immer noch sehr wichtig und total zentral. Nun die zweite Frage, Arbeit und Generationen und Alter in der Gesellschaft, im Kapitalismus. Ich erlaube mir zunächst auf die Generation hinzuweisen, die kommt, bevor die Leute alt werden. Das ist die Generation der Menschen, die Kinder haben. Und hier ist meines Erachtens in den letzten 30 Jahren ein schleichendes Drama im Gange, dass wir immer noch zu wenig verstanden haben, noch zu wenig verstehen, wie bedeutsam das auch ist. Wir merken es überall, wir merken es zum Beispiel, dass diese aktive Generation aus der Politik verschwindet. Die Leute haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den jeweiligen Hessen-Sektionen ist, aber ich sehe, wie du den Kopf, wie du nickst, oder? Also das ist etwas, was wir überall feststellen, auch im Decknetz übrigens, es ist sehr schwierig, wenn man eigene Kinder hat, überhaupt noch irgendein Engagement im Mann aufrechtzuerhalten. Und ich habe mir mal erlaubt auszurechnen, wie das bezüglich zeitlicher Belastung aussieht, auf der Basis von Sacke-Statistiken aus der Schweiz. Frauen in Partnerschaft müssen, wenn sie ein Kind haben, das jünger ist als 6 Jahre, 69,2 Stunden arbeiten pro Woche. Erwerbsarbeit, nicht Erwerbsarbeit zusammen hier. Das heißt, das sind 10 Stunden pro Tag. Und dann kommen ja noch andere Dinge, die wir uns auch nicht auswählen können. Wir müssen Wege zurücklegen, die sind hier nicht darin. Oder Wege zur Arbeit, Wege zum Einkaufen etc. Wir müssen Beziehungen pflegen in der Familie, die wir haben. Da gibt es auch eine Verpflichtung und so weiter. Also es, man ist sehr eingespannt und diejenigen, die Eltern sind und in dieser eingespannten Situation leben, die würden sagen, ja, also wenn ich eine Stunde pro Tag wirklich frei habe und über mich verfügen kann, dann bin ich schon glücklich. Also unglaublich stark eingespannt. Man sieht es im Vergleich zur durchschnittlichen Zeit, die für Arbeit aufgewendet dann wird, sehr deutlich. In dieser Phase, Eltern mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren, schätze ich zwischen 25 und 30 Stunden mehr Belastung im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung. Also sehr, sehr viel. Auch die nächsten Periode noch bis 14 Jahre ist zwar eine Entlastung von ein paar Stunden da, aber immer noch sehr, sehr, sehr viel mehr als ohne Kinder. Und diese Generation, die ist ja nun auch in der Lebensphase, in der es um alles geht. In dieser Phase zwischen, sagen wir, 25 und 45, da geht es um alles, um Kinder, um meine soziale Entwicklung, persönliche Entwicklung, um berufliche Entwicklung, Karriere etc. Eine unglaublich dichte Phase, die auch sehr stark verschleißen wird. Und ich meine, dass wir im Sinne der Generationensolidarität mehr Beachtung brauchen für diese Phase. Lustigerweise wird sie meistens nur unter dem Thema Familienpolitik überhaupt ausgebracht. Ich finde, sie müsste unter dem Thema Arbeits- und Belastungspolitik auch eben neu thematisiert werden. Das führt jetzt zur nächsten Generation, zur Generation der älteren Arbeitnehmenden, das eigentliche Thema von heute. Da ist eben diese Verknüpfung da. Ich komme möglicherweise schon ausgelaugt aus dieser Elternphase. Und jetzt sollte ich aber mich sofort auch wieder rasch bewegen. Und das sagt man den Leuten ja auch. Mit 45 musst du eine neue Standortbestimmung machen, musst du dich allenfalls neu orientieren. Mit viel Elan solltest du die nächste Lebensphase gestalten. Für viele ist das eben dann nicht möglich, die sind wirklich auch auf der Schnelle, ziemlich sagen. Das hat auch zur Folge, dass die Perspektiven der älteren Arbeitnehmenden sehr unterschiedlich sind. Wem es gelungen ist, in dieser Druckphase eben am Ball zu bleiben, wer viele kulturelle Ressourcen hat, wer in guten Netzwerken zu Hause ist, der hat viel mehr Spielraum, hat viel mehr im Repertoire mit 45, 50 als Leute, die hier viel enger sind, laufen, die wenig Ressourcen haben, kulturelle beispielsweise oder nur eine tiefere Berufsausbildung. Die Kolleginnen und Kollegen, diese Menschen sind mit 45 groß bedroht und auch sehr verletzlich. Kommt dann dazu, dass ältere Arbeitnehmende teurer sind, wegen den Sozialversicherungsbeiträgen, das kennen wir. Wir sind eben schwer zu führen. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann eben sind manche von den älteren Arbeitnehmenden auch unter großem psychischen Druck. Es kommt in dieser Lebensphase dann auch noch einmal zu einer deutlichen Zunahme von Invalidität. Nun hat ja Rudi Strahl vor anderthalb Jahren diese Diskussion um die älteren Arbeitnehmenden stark lanciert im Zusammenhang mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative. Er hat damals behauptet, man könne statistisch zeigen, dass die älteren Arbeitnehmenden zu 60% Ja gesagt hätten zur Masseneinwanderungsinitiative. Man müsse jetzt unbedingt und dringend diese Frage ins Zentrum rücken. Wie ist die Situation der älteren Arbeitnehmenden in diesem Lande? Seine These ist einleuchtend, diese Situation ältere Arbeitnehmende, die vielleicht auch nicht so flexibel sind, wie sie es gerne hätten, fühlen sich sehr bedroht durch die Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten, eben ein typisches Zeichen der Arbeit im Kapitalismus, dass wir dieser Konkurrenz ständig ausgesetzt sind. Wir können gar nie aufschnaufen und zur Ruhe kommen. Ständig ist die Bedrohung da und die Befürchtung sehr verbreitet. Ich werde ersetzt durch eine günstigere Arbeitskraft und die kann man jetzt eben aus dem Ausland einfach so importieren. Und der Reflex ist dann zu sagen, oh, ich muss mich schützen und ich schütze mich in der Logik der SVP, indem ich dafür bin, dass die Schweiz sich abschottet. Das ist völlig falsch, bin ich überzeugt. Das ist auch eine völlig falsche Idee. So schützt sich niemand, im Gegenteil. Die SVP will ja nicht weniger Arbeitnehmende in die Schweiz holen, sondern noch rechtlosere, mit denen man noch mehr Lohndumping betreiben kann. Und sie will einfach die Angehörigen zurückdrängen und die Sache wieder manipulierbarer machen im Sinne des Kapitals. Die SVP ist eine Kapitalpartei par excellence. Und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die meinen, wenn sie eine diese Partei stärken, würden sie sich etwas Gutes tun, die irren sich da ganz beträchtlich. Leider hat Rudi Strahl auch so ein bisschen in diese Richtung gedacht, das ist nicht so günstig, aber er hat eine Diskussion angestoßen, die wir führen müssen. Wenn man das statistisch zu erhärten sucht, seine Aussage, die älteren Arbeitnehmenden sind heute unter ganz starkem Druck, und schaut, wie sieht das bei der Arbeitslosigkeit aus, dann kann man hier zuerst einmal keine statistische Unterstützung der These finden. Ihr seht hier die Arbeitslosenrate von älteren Arbeitnehmenden in den Jahren 1993 bis 2013. Das bewegt sich auf und ab, aber insgesamt gibt es keinen Trend nach oben. Es lässt sich statistisch nicht nachweisen, dass ältere Arbeitnehmende verstärkt arbeitslos wären gegenüber anderen Altersgruppen. Im Gegenteil, eher ein bisschen tiefer als der Durchschnitt. Aber das ist nicht das ganze Bild. Wenn wir hier schauen, das ist die Situation älterer Arbeitsloser, Erwerbsloser, dann sehen wir eben, dass ältere Erwerbslose sehr viel stärker von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind. Ich weiß nicht, ob ich hier bin. Der oberste blaue Balken, das sind arbeitslose, erwerbslose Personen 60 plus. Die verbleiben im Schnitt 60% von denen verbleiben mindestens ein Jahr in der Arbeitslosigkeit. Das ist ganz anders bei anderen Altersgruppen. Das sinkt dann unter 10% bei den Jüngsten. Und nicht nur das, es wird auch immer schwieriger, überhaupt noch wieder zu einer Arbeit zu kommen. Diejenigen, die noch eine Arbeit finden, das kann ich jetzt selber nicht lesen, weil es zu unscharf ist, das sind, glaube ich, etwa noch 20%, die Arbeit finden, bevor sie ausgesteuert werden. Also es wird sehr, sehr schwierig, überhaupt wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Das ist ein Alarmsignal und ebenso ein Alarmsignal ist die Zunahme der Invaliditäten in Alter 60 plus und auch schon vorher. Über 60-jährige Männer haben eine Wahrscheinlichkeit von 17%, dass sie invalid werden vor der Pensionierung. Also das ist auch doch schon beträchtlich. Und das sind Alarmzeichen dafür, wie hoch der Druck eben ist, auf den älteren Arbeitnehmenden lastet. Nun, wie reagiert die neoliberale Seite? Ich sage jetzt hier bewusst neoliberal, das ist nicht dasselbe wie bürgerlich. Es gibt durchaus auch bürgerliche Kräfte, die nicht so heftig neoliberal sind, aber trotzdem ist der Neoliberalismus, der Marktradikalismus immer noch federführend, leider im bürgerlichen Lager, vielleicht sogar wieder verstärkt federführend. Die wollen das Rentenalter erhöhen. Ich meine, hallo? Das ist irgendwie eine so ungefähr die komischste Reaktion, die man haben kann auf die Situation älterer Arbeitnehmer, indem man sagt, du bist unter Druck, es geht dir gar nicht so gut, und bitte mach das doch ein bisschen länger. Bleib doch noch 2-3 Jahre länger unter Druck. Völlig falsch. Es nützt auch nicht, ich meine, es ist übrigens auch eine jugendfeindliche Maßnahme, ist ja klar, wenn die älteren Arbeitnehmenden länger im Erwerbsprozess bleiben müssen, dann wird der Zugang für jüngere Generationen schwierig. Das ist für niemanden gut. Die ganze Debatte um Alterssicherung ist ja dann noch einmal eine, das kennt ihr ja. Auch in dieser Hinsicht nützt es eigentlich nicht, sondern es senkt nur die Rentenleistungen, die die Menschen bekommen, diese Maßnahmen. Sie fordern ständig, ein zweiter Punkt, der immer wieder kommt, Eigenverantwortung. Aber sie stellen nie die Frage, was können denn die Menschen wirklich auch eigenverantwortlich bewegen? Wie viel Gestaltungsmacht haben sie über ihre Lebensverhältnisse? Und wenn man von Menschen, die keine Gestaltungsmacht haben über ihr Leben, Eigenverantwortung verlangt, ist das eine Verhöhnung dieser Menschen. Es passiert dann genau das Gegenteil. Die Menschen merken, ich habe keine Gestaltungsmacht. Ich kann gar nicht eigenverantwortlich leben, also werde ich irgendwie versuchen, mich dieser Gesellschaft zu entziehen. Sie verlangen noch mehr Druck auf die Arbeitnehmenden. Das hat man jetzt gesehen als Reaktion auf die Auflegung des Mindestkurses, Franken-Mindestkurses. Sofort Forderung, mehr Arbeiten, längere Arbeitszeiten und so weiter. Sie wollen die kleineren Vermögen auspressen aus den Leuten, das ist die eigentliche versteckte Agenda in der ganzen Frage der Pflegeversicherung, der Pflegefinanzierung. Und sie reden diesen Generationenkonflikt richtig gehen herbei, der würde gar nicht existieren, wenn der nicht ständig in Medien und von rechts befeuert würde, dass die älteren Arbeitnehmenden die Jüngeren jetzt da scheinbar aussaugen. Das neueste Beispiel ist ja diese Leiterkommentare auch bis in die erste hinein zur neuen Rentenreform. Das gehe jetzt also nicht, dass die Jugendlichen da zur Solidarität genommen würden. Unsere Agenda ist klar, nur ein paar Ausschnitte zentral. Sie erscheinen mir schon, dass wir diese Geschichte mit einem verbesserten Schutz der Arbeitnehmenden über 50 ernst nehmen. Das scheint mir wichtig. Und ich finde auf der anderen Seite auch, wir sollten es womöglich auch kombiniert thematisieren mit der Belastung der Generation der Eltern. Das hängt wirklich zusammen. Und das heißt eben beispielsweise, wir müssen über Arbeitszeitverkürzungen sprechen, gerade auch für diese Generation der Eltern. Die müssen Entlastung finden und ihre Entlastung muss eine zeitliche sein, plus gute Kindertagesstätten zu anständigen Preisen. Das sind zwei ganz zentrale Forderungen, um unsere Gesellschaft und die Menschen in unserer Gesellschaft zu entlasten. Und diese Solidarität sollten wir immer spielen lassen. Weiterbildung ist natürlich ein Thema, Solidarität stärken als generelle Richtung, für die wir uns einsetzen. Ich habe zum Schluss noch eine konkrete Idee, die ich hier mal aus dem Fußballon starten lasse. Ich bin verantwortlich für diese Idee, das ist kein Vorschlag des Denknetzes oder von sonst jemandem, aber ich meine, sie wäre eine gute Idee. In Ergänzung zu dem, was ihr sagt bezüglich der ganzen Situation im hohen Alter der Wertlosigkeit und dann Nachteile bei der Rente, da habt ihr einige wichtige Forderungen entwickelt. Ich meine aber auch, wir dürfen nicht nur die Nachbearbeitung von Arbeitslosigkeit im Auge haben, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass ältere Arbeitnehmende besser gehalten werden im Erwerbsprozess. Der Kündigungsschutz hat ja ein Problem. Wenn wir den Kündigungsschutz einfach so als mit quasi Vorschriften stärken, dann ist die Gefahr da, dass es zu Gegeneffekten kommt, dass es noch attraktiver wird, die älteren Arbeitnehmenden loszuwerden, bevor dann solche Schutzmaßnahmen greifen. Und ich hatte da die Idee, man könnte eine skalierte Abgangsentschädigung fordern für ältere Arbeitnehmende. Eine ganz simple Geschichte, die auch einfach zu verstehen ist, zu erklären ist und deren Wirkung auch einfach zu verstehen ist. Ab 45 erhalten alle, die entlassen werden, pro Lebensjahr einen Monat Abgangsentschädigung. Ganz simpel, das ist die Grundregel. Das heißt, wenn ich mit 60 entlassen werde, erhalte ich 15 Monate Abgangsentschädigung. Das heißt, ein Arbeitgeber wird sich zweimal überlegen, ob er mich mit 60 entlassen will. Wenn er mir noch einen Drittel des Lohnes zahlen muss, den er mir ohnehin zahlen müsste, aber dann würde ich irgendwie noch für ihn arbeiten. Mit 62, 63 ist das dann quasi dann ein vollständiger Kündigungsschutz, da wird dann kaum mehr jemand entlassen. Aber auch schon vorher, der Preis der Entlastung steigt, graduell. Das verhindert auch, dass es diese Schwelle gibt. Ich meine, mit 45 ein Monatslohn Entschädigung wird noch kein Grund sein, jemanden zu entlassen. Und dann ist das jedes Jahr nur ein Jahr, ein Monatslohn mehr. Also es ist diese Schwelleneffekt findet nicht statt oder sehr viel weniger statt. Die einzige Korrektur, die man noch anbringen muss, ist, wenn jemand dann entlassen ist und wieder eine Stelle sucht, dann muss das wieder bei Null anfangen, sonst ist es klar, oder sonst wäre es ein Hindernis. Das ist klar, und das ist, die Situation ist damit noch nicht geregelt. Aber das ist eine Idee, von der meine ich, es müsste sich lohnen, die ein bisschen zu vertiefen und in dieser einfachen Art Schutz einzuführen. Kommt ja dazu, dass wir seitens Gewerkschaften beispielsweise eigentlich auch immer solche Dinge fordern, dann die Sozialpläne. Hier ist im Grunde ein Sozialplanelement, die wird dann eben gesetzlich festgeschrieben. Einfach eine Anregung, ich meine, wir sind in dieser Diskussion über ältere Arbeitnehmergeschützen noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das braucht noch einige Diskussionen und wir sollten die führen und wir sollten den Druck miteinander ständig jetzt erhöhen, dass hier auch wirklich etwas ist. Ja, damit bin ich am Schluss meiner Ausführung und ich danke euch für das Interesse. Die Glocke hat nicht geläutet, ich habe nicht wesentlich überzogen.
Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für eine Diskussion über diese vielen interessanten Themen und Vorschläge und das kann uns für 20 Minuten ein bisschen mehr beschäftigen. Monika hat ein Mikrofon, da meldet sich.
Frage bei Kleinunternehmern